BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre haben heute Margarita Wolf, der Modeschneider Tommy Sieber aus Brittriching bei Landsberg und Josef Weber, Mitinhaber des Sportgeschäfts Alpin Sportzentrale Landsberg, begeisterter Kletterer und Sportler. Der eine war auf der Suche nach der perfekten Kletterhose, der andere versuchte sich gerade in der Selbstständigkeit. Da kreuzten sich ihre Wege und zusammen haben sie die Kletterhose Kraxl entwickelt. Von Anfang an ein Erfolgsmodell. Ein Ratschau heute über den Weg, der zu Kraxl geführt hat, übers Klettern und über die Geschäftswelt. Herzlich willkommen, Herr Sieber, Herr Weber.
Hallo.
Und zwei junge, gestählte Sportler sitzen mir gegenüber. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke für die Einladung.
Allgemeine Frage, da ihr ja beide so viel arbeitet, gell, und gar nicht so viel Freizeit habt, wie schaut für euch ein gelungener Tag aus?
Ein Tag ohne Arbeit.
Und dann was machen?
Freizeit genießen.
Geht es dann in die Berge oder sowas? Oder?
Auch, mit dem Fahrrad viel unterwegs, im Sommer gern schwimmen.
Also auf jeden Fall Sport?
Auf jeden Fall auch sporteln, ja.
Und für Sie, bei Ihnen ist klar, gell, was dann läuft, oder?
Also ein Kletterer versucht natürlich eigentlich möglichst wenig Zeitaufwand seinen Alltag zu bestreiten, um viel klettern gehen zu können. Ja.
Ja.
Und ein gelungener Tag ist schon, wenn man beim schönen Wetter mit guten Freunden einen schönen Klettertag verbringt. Das ist natürlich schon ein gelungener Tag.
Das ist schon ein gelungener
Aber
Tag.
Aber ich genieße auch meine Arbeit. Wir haben uns ja mit Absicht Möglichkeit geschaffen, dass man so zumindest entfernt mit unserem Hobby auch unser finanzielles Auskommen haben. Und das ist schon ein Geschenk, das wir sehr schätzen, dass es uns jetzt möglich ist, mit einer Arbeit, die uns auch Freude macht, unser Geld zu verdienen.
Das ist immer die beste Kombination, gell? Wenn man so ein bisschen Hobby zum Beruf macht. Und da kommen wir natürlich noch ganz genau drauf. Jetzt nehme ich Sie, Herr Sieber, seit 3 Jahren gibt es die Kletterhose Kraxl.
Ja, seit 2 Jahren.
Seit 2 Jahren in Brittriching, in der Nähe von Landsberg.
Genau.
Da haben Sie Ihre Fertigungsstätte.
Ja, genau, Schneiderei.
Ihre Schneiderei. Und Sie, Herr Weber, Sie verkaufen selbige, also die Kraxl, in Ihrem Sportgeschäft. Alpin Sportzentrale Landsberg nennen Sie dieses Geschäft.
Genau, ja.
Das ist eben in Landsberg. Das führen Sie schon seit 12 Jahren mit Ihrem Kompagnon,
dem Martin. Seit 2006 mit Martin, ja.
Genau, seit 12 Jahren mit Martin Schmidt. Sie, Herr Sieber, Sie sind mehr oder minder fast allein noch, gell? Jetzt haben beide von euch ursprünglich was anders gemacht. Ihr habt dann beide seit zu dem gekommen, was ihr heute macht. Jetzt fangen wir doch mal an. Herr Weber, Sie sind eigentlich gelernter Schreiner, gell?
Ja, ich wollte immer Schreiner lernen, das wäre so ein großer Wunsch von mir gewesen.
Ja.
Aber damals ist mir davon abgeraten worden, weil es geheißen hat, ach Schreiner, das braucht man doch nicht mehr, die Kaffee-Möbel beim Discounter und verdienst ja nichts. Und ja, dann habe ich Heizungsschlitteur gelernt, weil das hat in der Ortschaft auch noch gefehlt und in der Nachbarortschaft hat mir jemand die Lehrstelle angeboten und dann habe ich das halt angefangen, aber ich habe recht schnell gemerkt, dass mir das jetzt keine so Riesenfreude macht.
Ja.
Und habe dann nach der Lehre auch aufgehört und habe dann allerdings nicht recht gewusst, was ich machen soll und habe mir so Auszeit genommen.
Ja.
Und habe gesehen, beim Klettern dann einen Ausschlag gesehen, eine Ausschreibung von einem Geschäft in Augsburg, von einem Bergsportgeschäft, dass die jemanden suchen würden im Verkauf. Und die waren eh gerade auch beim Klettern, habe die direkt angesprochen, ob ich denn mal vorbeikommen dürfte. Und dann habe ich da angefangen zum Arbeiten. Das hat mir super gut gefallen im Einzelhandel.
Also dann war auch Hobby und Dings ein bisschen beieinander, gell? Weil Sportgeschäft und war ja Ihr Metier irgendwo. Und dann?
Ja, ich habe das dann ein paar Monate gemacht. Aber ich habe mir dann schon gedacht, ne, auf Dauer ist das vielleicht nichts. Der Vater hat auch ein bisschen geschimpft. Der hat gesagt, ah, so ein Verkäufer in einem Laden, das ist doch nichts rechts. Gell? Dem war das nicht so angenehm, dass ich jetzt das nicht weitergemacht. Mir hätte es gut gefallen, wenn ich den Handwerksberuf weiter ausgeübt hätte. Aber mir hat es einerseits vom Handwerk nicht so viel Freude gemacht. Ich hätte lieber das Schreinerhandwerk gemacht. Und
ja.
Es ist auch sehr anstrengend, die Arbeit. Und dann hast du natürlich abends auch nicht mehr so viel Elan zum Klettern, wenn du den ganzen Tag schon schwere Heizkörper rumschleppen musst.
Ja, ja.
Und da war die Arbeit im Einzelhandelsgeschäft dagegen fast der Urlaub.
Da ist noch Kraft zum Klettern übrig geblieben, gell?
Genau, da hast du abends eher sogar noch dich austoben müssen, gell? Da hast du ja tagsüber jetzt nicht schwer körperlich arbeiten müssen.
Ja, ja, ja.
Es ist zwar anstrengend, weil man natürlich sich immer konzentriert.
Aber körperlich braucht es ja keine Kraft, gell? Genau. Ja. Dann haben sie das eine Zeit lang gemacht, Sportverkäufe, und dann?
Ja, dann habe ich geschaut, was ich denn so machen könnte, habe mich da so ein bisschen informiert, habe Richtung Physiotherapeut mich einmal schlau gemacht, aber habe mich dann letztendlich als Einzelhandelskaufmann bei einem Rucksackhersteller beworben und die haben mich dann auch genommen. Da habe ich dann die Lehre auch gemacht und danach auch
die Lehre als was, als Einzelhandelskaufmann?
Als Industriekaufmann.
Ah,
genau, die Lehre als Industriekaufmann gemacht, das konnte ich in verkürzter Zeit dann machen, in zwei Jahren. Und habe es auch geschafft, weiterhin fleißig klettern zu gehen, trotzdem das auch ganz ordentlich abzuschließen.
Also die ideale Kombination dann eigentlich, gell, so ein bisschen, wenn die Zeit noch bleibt zum Klettern, ja.
Und habe sogar noch parallel ab und zu in einem Bergsportgeschäft weitergearbeitet.
Aha, aha.
Um einen, zu den Anschluss einen Einzelhandel zu verlieren, ja. Was natürlich auch eine schöne Aufgabe war. Man kriegt natürlich immer direkt das Feedback von den Leuten. Und weil ich halt im Einzelhandel gearbeitet habe, selber den Sport ausgeübt habe, durfte ich auch dann so Sitzungen immer beiwohnen, wenn es darum gegangen ist, was macht man denn für neue Rucksäcke. Und da haben sie mich immer mit eingeladen.
Was ist wichtig dran? Was soll der haben, der Rucksack? Wie soll der ausgestattet sein oder sowas? Ja. Und da haben sie ja gewusst, was man braucht, gell?
Ja, genau. Die Firma hat auch gezielt Rucksäcke gebaut, die Kunden wollen und was der Markt verlangt. Und im Einzelhandel steht man ja direkt an der Front und kriegt natürlich das direkte Feedback vom Kunden.
Was ist denn wichtig an einem Rucksack?
Das kommt immer darauf an.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel ans Klettern denke.
Ein Kletterrucksack soll natürlich nicht so viel Firlefanz dran haben, soll schon kompakt am Rücken liegen, soll beim Klettern nicht stören, soll leicht sein, zweckmäßig sein, die Größe soll passen für den jeweiligen Einsatzbereich. Für eine mehrseitige Klettertour, da reicht ein ganz kleines Rucksäckle. Für Hochtour braucht man schon ein bisschen was Größeres wieder. Gute Detaillösungen.
Habt ihr ja im Geschäft jetzt, gell?
Genau. Ja.
Und dann, wie ist denn dann zum Laden gekommen?
Irgendwann hat man das nicht mehr so viel Spaß gemacht wie am Anfang und dann orientiert man sich wieder neu und überlegt. Und die Arbeit im Einzelhandel hat mir immer viel Freude gemacht und wir waren jung, also mit meinem Kumpel Martin habe ich da so geratscht auf einer Skitour. Mensch, das wäre doch eine Sache, so einen eigenen Laden mal aufzumachen und wir würden das so und so machen und das wäre doch bestimmt total gut und es würden bestimmt auch viele Leute gut finden, so wie wir das machen würden. Und dann haben wir halt so ein bisschen geguckt, ob das möglich wäre, haben geschaut, wo gäbe es denn so eine Lücke, wo gibt es noch kein so Bergsportgeschäft, gäbe es da ein Ladenlokal zu mieten. Und haben das mal so ein bisschen ausgekundschaftet und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich habe da so eine Idee, ich würde gerne ein Bergsportgeschäft aufmachen, ich habe eigentlich auch schon einen Laden, morgen müsst ihr einen Mietvertrag unterschreiben, was meinst du? Also wenn ich mich nicht verlässt, habe ich gesagt, dann würde ich das ganz gern machen.
Ah, da war was frei, oder?
Das war ein Spielwarengeschäft, die haben einen Nachfolger gesucht, also wir haben den Mietvertrag dann abgelöst. Und war damals schon eine Nummer. Wir haben auch finanziell alles auf eine Karte gesetzt.
Die Frau hat ja keine Bedenkzeit gehabt, die hat halt dann einfach nur Ja gesagt, oder?
Ja, das war, habe ich so ein bisschen überrumpelt damals. Ja.
Und dann habt ihr zweites gemacht?
Dann haben wir das gemacht und haben dann mit Mut der Verzweiflung geschaut, dass wir das gebacken kriegen. Haben einen Kuhstall von meinem Opa, der als Schreinerei umgebaut worden ist, als die Einrichtung gebaut.
Und selber gemacht,
ja. Da ist mir natürlich meine Affinität zum Schreinerhandwerk wieder zugute gekommen.
Ich wollte gerade sagen, gell? War nichts umsonst gemacht vorher. Nee,
Das mache ich heute noch gern. Also ich tue lieber die Einrichtung selber bauen, weil das eine Arbeit ist, die mir sehr viel Freude macht. Und dann kann ich es so machen, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und demnächst mache ich wieder ein bisschen was in unserem Café, dass da was vorwärts geht. Ach, wieder.
Da reden wir ja noch weiter. Jedenfalls dann war der Laden, der Entschluss gefasst, der Laden gemietet. Und dann eröffnet 2006.
Genau, da gibt es dann kein Zurück mehr.
Wir
haben Ware bestellt. Es war teilweise auch voll witzig, dass dann die Außendienstler zu uns nach Hause kommen und haben das auf dem Sofa mit uns die Vorder geschrieben. Das Sofa war so kaputt, dass die Außendienstler gerade mal runtergerutscht sind vom Sofa, was so durchgehockt war. Und haben uns da Vertrauen geschenkt, dass wir die Rechnung auch zahlen können von dem, was wir bestellen.
Ja.
Und dass das gut geht. Und, ja.
Das hat sich eigentlich dann ganz gut angelassen gleich, oder? Trotz altem Sofa haben die ihnen Ware geliefert.
Ja, das war am Anfang schon eine Sache. Wir haben da also von unserer Ersparnisse gelebt. Wir konnten kein Geld nicht aus dem Laden rausnehmen. Ich habe auch keine Krankenversicherung nicht gehabt. Mhm. Wenn wir was verdient haben, haben wir eher versucht, wieder mehr Ware einzukaufen, damit wir das, den Laden attraktiver machen. Ja. Irgendwann haben wir uns dann einmal im Monat so 500 Euro rausgenommen zum Leben.
Wie lange ist das so schwer gegangen?
Na, bestimmt ein Jahr. Also nach einem Jahr, dann haben wir uns ein bisschen mal was rausgenommen, weil dann die Ersparnisse ja langsam aufgebraucht waren. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt für keine Miete habe zahlen müssen. Und, aber irgendwann habe ich ein bisschen Zahnweh gekriegt und dann habe ich dann doch angefangen, eine Krankenversicherung abzuschließen.
Ja.
Und Gott sei Dank ist es aber dann stetig besser geworden mit dem Laden.
Aber man weiß, dass man sich auf ein Risiko einlässt, gell, bei so einer Geschichte irgendwie. Herr Sieber, bei Ihnen ist ja auch relativ. Erstens mal haben wir da ein bisschen auch verschiedene Geschichten. Sie haben angefangen, als, das habe ich noch nie gehört gehabt vorher, als der Rollladenbauer. Das fand ich ja interessant. Heute nennt man das Rollladen- und Jalousienmechaniker.
Mechatroniker.
Mechatroniker, Entschuldigung, Mechaniker ist ja viel zu einfach. Mechatroniker. Und Sie, bei Ihnen hat man noch gesagt, Rollladenbauer.
Genau.
Ist das, ist das ein wirklicher Ausbildungsberuf? Ich habe das noch nie gehört. Genau. Ich meine, dass es die Dinger gibt und die sind ziemlich kompliziert.
Ja,
manche Leute können die gar nicht bedienen und schimpfen ständig, weil das so komplex ist.
Na, das ist ein ganz normaler Lehrberuf. Mhm. Den kann man lernen, also auf 3 Jahre. Mhm. Und ja, das ist eine ganz normale Ausbildung einfach.
Und das haben Sie gemacht
Genau, das habe ich gelernt mit 16, 17 rum.
Ja.
Ist ja auch schon 15 Jahre her jetzt.
Jetzt rechnet man schnell hoch, gell?
Ja, genau. Und
aber dabei ist es ja nicht geblieben. Sie haben ja auch noch andere Geschichten gemacht, gell?
Genau.
Hat Ihnen das dann nicht mehr taugt oder was?
Weil nach der Ausbildung, die wollten auch nicht so richtig mich übernehmen. Oder? Mhm, und dann bin ich in Fahrzeuganhängerbau gekommen.
Was es gibt, gell?
Ja, genau. Da habe ich Pkw-Anhänger zusammengebaut, also geschweißt und die komplett zusammengebaut halt.
Ja.
Und da hatten wir dann Bandscheibenvorfall
zuzugehen. Das ist ja eine schwere Arbeit.
Genau. Ja, das ist eine richtig schwere Arbeit. Aber nicht nur das, die Rollladen und die Fenster, die davor genauso, auch schon. Ja.
Also das heißt, die ganze Zeit haben Sie ihr Kreuz ziemlich beansprucht.
Ja, genau. Da habe ich immer zu schwer gehoben einfach. Ja.
Dann hat es zack gemacht.
Ja, genau.
Und die Bandscheibe war, ich sage jetzt nicht das Wort, aber war kaputt.
Ja, die war kaputt, genau.
Die waren ja noch sehr jung, als das passiert ist.
Ja, genau.
Also auch Jugend schützt nicht vor Bandscheibenverschleiß.
Na, mit 20 war das.
Wahnsinn.
Ja.
Und das war ziemlich, dann war klar, war erstmal Ende.
Mei, da haben die Ärzte dann gemeint, ja genau, die haben dann gemeint, dass ich bin noch so jung, ich soll mich nicht gleich operieren lassen, ich soll mit
Sport. So konservativ und so.
Genau, ja. War ich auf Reha und habe daran gearbeitet, dass das halt wieder besser wird. Ja. Ist es auch, es ist schon viel besser gewesen und vom Husten oder Niesen, wo ich erkältet war, habe ich es mal wieder so neig gehabt, dass ich mich dann... Das ist halt 1,5 Jahre später gewesen.
Ja.
Und dann habe ich entschieden, dass ich mich jetzt operieren lasse.
Dann haben Sie sich operieren lassen und dann waren die Schmerzen weg. Und dann, ich meine, Sie müssen natürlich jetzt immer aufpassen und was tun, aber dann war es gut. Jetzt ist er da gestanden, der Sieber, Bandscheibe wieder okay, aber Job?
Ja,
was jetzt, oder?
Dann wusste ich nicht genau, was ich mache. Genau.
Ihnen war klar, in die alte Sache geht es nicht zurück.
Na,
das geht körperlich nicht, geht nicht mehr.
Machen, ne?
Was ist leicht? Hosen ist leicht. Was haben Sie sich dann, wie ging es dann weiter? Muss man ja was tun jetzt. Anfang 20 und kein Job, gell?
Ja, genau, halt frisch operiert. Und dann hat mir halt das Arbeitsamt vorgeschlagen, dass ich auch gerne eine Umschulung machen dürfte.
Mhm.
Also das steht mir zu, hat der gesagt, der Herr. Und dann habe ich halt gesucht, was ich machen könnte.
Gar keine Idee erst mal gehabt, gell?
Ja, nicht so richtig. Aha. Also auch nicht gewusst, dass es jetzt so nah da Ausbildung gibt zum Modeschneider.
Aber war das jemals in Ihrem Kopf, Schneidern?
Na, also so... Mein Bruder hat eine Polsterei und da habe ich das erste Mal halt an Ledernähmaschinen genäht.
Also doch ein bisschen schon.
Da habe ich schon rumprobiert. Das hat dann auch nicht lang gedauert. Dann habe ich meine eigene Ledernähmaschine gekauft. Und das ist aber schon lang vor der Ausbildung gewesen.
Was haben Sie da rumprobiert?
Für mich habe ich halt ein bisschen rumprobiert.
Tabakbeutel
habe ich gemacht, kleine Geldbeutel für mich halt selber.
Das haben Sie sich selber so...
Ja, das habe ich mir so ausgearbeitet. Das hat mich immer schon interessiert, irgendwas herzustellen.
Aha. Also und
meine Späßeln haben dann alle gesagt, du mach mir auch mal so einen Tabakbeutel.
Also war der gar nicht ganz schlecht.
Das war nicht schlecht, mei. Und dann habe ich halt immer weiter rumprobiert, habe Handtaschen gemacht und...
Ach doch, so weit
ja,
schon.
Ja. Okay. Und Kosmetiktaschen und so Schlampermapperl.
Schlampermapperl. Also da war dann doch schon die so ein Bezug da.
Da war schon, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, konnte ich quasi schon ein bisschen was.
Also nachher ist Ihnen das wieder eingefallen, und dass ich gedacht, ich habe doch damals...
Na, das ist immer stetig gewesen. Ich habe war immer dran und habe immer rumprobiert an Handtascherl, halt immer, wenn ich Zeit gehabt habe. Mhm. Und
dann haben Sie sich umschulen lassen zum Modeschneider.
Dann hat der gesagt, du kannst da eine Ausbildung machen nochmal.
Ja.
Und dann habe ich gefragt, mei, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Und dann habe ich halt im Internet gesucht und dann habe ich das halt gefunden in Augsburg bei der IHK. Mhm. Da kann man direkt eine Ausbildung machen, also als Umschulung zum Modeschneider. Das ist halt eine zweijährige Ausbildung. Mhm. Rein schulisch machen wir zweimal, also in den 2 Jahren, je 12 Wochen ein Praktikum bei einer Schneiderei, Änderungsschneiderei, Sattlerei, Polsterei, irgendwas, was halt in die Richtung geht.
Ja,
und das habe ich dann gemacht.
Und das hat er dann gemacht und Sie haben es auch abgeschlossen und ja, dann klar, waren ja. Sie ein fertiger Modeschneider.
Genau, dann war ich fertig und dann...
Ist ja schön, ein fertiger Modeschneider, aber das ist noch nicht alles, weil da muss man auch sein Geld erst damit verdienen. Kraxeln, klettern mit der richtigen Hosen ist heute unser Thema. In BR Heimat habe die Ehre mit meinen Gästen, dem Tommy Sieber und dem Josef Weber. Der eine stellt die Sporthosen her, der andere vertreibt sie in seinem Sportgeschäft. Herr Sieber, wir waren jetzt gerade bei Ihrem beruflichen Werdegang. Beide habt ihr Änderungen drin. Sie haben jetzt dann die zweite Ausbildung gemacht zum Modeschneider.
Genau.
Jetzt waren sie fertig, gell? Und dann?
Ja, dann.
Dann haben sie erst einmal geschaut.
Dann.
Es ist ja nicht einfach. Dann, also war klar, dass sie nicht, ich weiß nicht, als Modeschneider kann man da in irgendeine Firma dann gehen, in eine Fabrik gehen.
Gibt es schon immer wieder mal Stellen bei irgendwelchen Trachtenhersteller oder Änderungsschneidereien oder so, aber das war jetzt auch nicht mein Ziel. Ich habe mich dann nach der Ausbildung gleich selbstständig gemacht und war dann halt auf der Suche nach Kunden.
Also selbstständig, was macht man dann, wenn man sich selbstständig macht? Wo macht man sich dann bekannt? Wie geht das dann?
Also ich war dann viel unterwegs, war viel in Boutiquen drin.
Was haben Sie dann da gemacht in den Boutiquen?
Gefragt, ob Sie Lieblingshosen haben.
Um mit dem Ziel, dass Sie die dann herstellen.
Genau.
Ehrlich, oder?
Ja.
Das war Ihre Idee. Cool.
Also da ging es jetzt nicht nur um Hosen, sondern
allgemein
überhaupt um Sachen, die gut verkäuflich sind. Und habe halt immer die Geschäftsleitung angesprochen, ob sie Interesse haben, dass sie regional hier was herstellen lassen wollen. Aber ja, war am Anfang auch nicht so leicht. Also das erste Jahr war schon schwierig, da Kunden zu gewinnen, halt Geschäftskunden zu gewinnen.
Ja.
Und... Ich habe ja auch keinen Laden oder was, sondern eine Werkstatt quasi in einer kleinen Ortschaft. Also hat man da mit dem Endverbraucher auch nicht so viel
keine
zu
Laufkundschaft
tun. Keine Laufkundschaft, sowas. Genau. Und ja, darum war ich halt auf der Suche nach Geschäftspartnern.
Ja.
Und dann so nach einem Jahr ungefähr haben wir uns halt kennengelernt.
Aber in dieser Zwischenzeit, also wo Sie das wirklich nicht gewusst haben und dann sind schon ab und zu ein paar Aufträge reingekommen, das muss ja eine harte Zeit gewesen sein, oder?
Ja, das erste Jahr, das war nicht so lustig.
Die waren auch nicht krankenversichert, gell?
Nein, ich war auch mal eine Zeit lang nicht krankenversichert.
Weil es einfach nicht gegangen ist?
Ja, weil ich es mir nicht leisten konnte.
Ja.
Aber ja.
Und in dieser Zeit... Also da haben sie wahrscheinlich auch von der Hand in den Mund leben müssen, oder?
Ja, mehr
oder
Familie, minder. Freundin.
Ja, ja.
Die haben mich schon unterstützt.
Aber es war hart.
Aber es war nicht leicht, ja. Und
wo haben Sie dann die Aufträge, die Sie bekommen haben, wo haben Sie dann diese Kleidungsstücke? Waren das auch in erster Linie Hosen zufälligerweise oder mehrere Geschichten?
Nein, ich habe Hemden habe ich schon hergestellt, Gamaschen habe ich schon hergestellt.
Und dazu ist man dann dank der Ausbildung fähig, dass sie das dann einfach können haben, so verschiedene Dinge, oder?
Also das geht nicht ohne rumprobieren, geht gar nichts.
Ja.
Also man muss das einfach ausprobieren, wie das Material reagiert, brauche ich für Garn, was brauche ich für eine Nadel, was kann ich für eine Nähmaschine hernehmen.
Aber Maschinen haben sie auch kaufen müssen, oder?
Ja, das habe ich so nach und nach.
Das kommt ja auch dazu, gell?
Ja. Die erste Maschine war so 2007 oder 2008 eben eine Ledernähmaschine. Da habe ich halt eben rumprobiert und dann hat es aber nicht lang gedauert, da habe ich dann meine eigene gebraucht. Und ja, und dann halt so nach und nach bin ich quer durch Bayern gefahren für Nähmaschinen oder halt Spezialmaschinen. Das sind ja, ja meistens, also es sind nur Industrienähmaschinen.
Ja.
So Plastiknähmaschinen habe ich gar nicht, also habe ich auch noch nie benutzt. Es sind nur halt Industrie und es ist halt dann immer Spezialmaschine. Jede Maschine hat halt seine.
Also das heißt, man braucht mehrere.
Man braucht immer mehrere. Mhm. Also eine ganz normale Naht macht halt eine und die nächste Nähmaschine, die macht halt zum Beispiel, tut die Kanten versäubern, dass das nicht mehr auspflanzeln kann, so Overlock.
Also das heißt, Sie haben da auch ein bisschen investieren müssen in Maschinen und haben gar nicht gewusst, wie das ausgeht. Es war schwierig. Haben Sie dann schon mal gedacht, ich höre jetzt auf, lass mich jetzt anstellen oder?
Na, drüber nachgedacht habe ich in dem ersten Jahr auf jeden Fall. Ich habe mich dann auch beworben, bin ja da offen oder war da offen für vieles. Und dann haben wir uns zum Glück kennengelernt.
Und dann war so sehr, sehr im Zweifeln, ob das weitergeht so. Und dann habt ihr euch kennengelernt.
Genau.
Auf einer Party, glaube ich. Gell?
Ich habe auf der Party halt so erzählt, dass ich halt gerne Hosen machen wollen würde. Und ich habe davor schon mal Socken gemacht. Also Socken war so das Erste. Also, oder ganz am Anfang habe ich eigentlich so Fanartikel gemacht für den Laden. Da habe ich einfach Lieferanten...
Wie gemacht? Selber gemacht?
Ja, habe Lieferanten von mir gefragt, ob sie nicht bei dem Artikel, der läuft gut bei uns, ob sie nicht unser Logo da drauf machen könnten.
Okay. Mhm.
Und das haben sie dann gemacht, aber das war mir irgendwann nicht genug. Und vor allem habe ich natürlich auch gewusst, dass die wenigsten Firmen ja selber irgendwas produzieren. Die suchen sich halt eine Produktionsstätte, kaufen die Stoffe ein und lassen das herstellen. Das Problem ist aber halt die Stückzahl. Mhm. Also da kannst du nicht kommen mit, 10 Paar Socken, sondern da geht es halt mit 2000 Paar los.
Geht's los.
Und Wandersocken verkaufen wir super bei uns im Laden und da steht eine Stückzahl dahinter und dann habe ich angefangen, Wandersocken herzustellen.
Bei den Wandersocken ging es dann die große Stückzahl. Also da haben sie dann irgendjemanden ausfindig gemacht, der die Wander... Und da konnten sie dann eben 2000 bestellen oder und das ging dann.
Da brauchen wir schon ein, zwei Jahre, bis wir die Socken verkauft haben. Ja. Aber die Socke war ein Riesenerfolg.
Okay.
Die Leute haben es immer wieder gekauft. Ja. Ist eine richtig gute, tolle Merino-Wandersocke.
Ja. Coole Socke.
Coole Socke, genau, steht da drauf. Ist eine coole Socke. Ja. Und das hat mir natürlich Aufwind gegeben, dass es gut funktioniert hat. Dann habe ich mir da gedacht, okay, welchen Artikel verkaufen wir noch gut im Laden? Und wir verkaufen generell Hosen brutal gut.
Also Sie haben mal gesagt, Wanderhosen stehen an erster Spitze. Also die verkaufen sich gut, die Socken verkaufen sie gut.
Ja.
Und dann, was haben Sie noch, waren Sie immer so auf der Suche nach noch irgendwas Gescheitem oder...
Wir haben einen sehr coolen Laden, finde ich. Den haben wir mit viel Liebe haben wir den eingerichtet.
Ja.
Und es ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass da lauter Leute arbeiten, die eine sehr große Affinität zu der Sportart haben. Das ist schon wirklich auch sehr besonders. Aber die Artikel...
Nur zwischendrin gefragt, weil Sie sagen, ihr habt so um die 14 Leute, die mithelfen.
Mittlerweile, ja.
Das ist nämlich schon ganz schön viel, ne?
Ja, dadurch können wir auch mal... Klettern gehen.
Ja, okay. Also auch Halbtagskräfte oder aber immerhin.
Also drei sind so 30 Stunden die Woche da
und
die anderen sind auf 450 Euro Basis beschäftigt.
Aber doch eine ganze Menge.
Ja, man hat halt immer so Spitzenzeiten, wie am Samstag, da braucht man da mal 5 Leute. Und unter der Woche reichen einmal 3, ja, genau.
Und so habt ihr eure Mitarbeiterschaft jetzt aufgestellt, dass eben diese Flexibilität da ist und die Leute damit umgehen können, dass man es mal braucht und mal nicht braucht. Weil die musst ihr auch erst mal haben.
Also die Mitarbeiter sind unser großer Luxus, dass man eben auch mal Urlaub machen kann, ohne den Laden zuzusperren.
Ja.
Das ist schon toll. Das ist im Einzelhandel nicht selbstverständlich. Da muss ein Geschäft schon extrem gut laufen, dass man sich das gönnen kann.
Erlauben kann. Also dann waren die Socken, also es ist schon ganz gut gelaufen, wie Sie euch kennengelernt habt, da hat es ja den Laden schon ein paar Jahre gegeben jetzt, gell? Die Alpinsportzentrale.
Ja.
Und da habt ihr ja nach dem ersten schweren Jahr, ist das schon einigermaßen gegangen jetzt?
Also stetig eigentlich besser geworden.
Ja.
Gerade so 2010 rum, da hat die Bergsportbranche einen richtigen Boom dann auch gehabt.
Da ging ja das dann auch massiv mit der Kletterei los, gell?
Nein, nicht einmal alles so. Es war eher so, dass generell Bergsportbekleidung sehr in war. Die Leute haben sich alle Doppeljacken gekauft für den Alltag. Und Bergsportbekleidung war einfach als Alltagsbekleidung sehr in. Und das ist natürlich ein viel größerer Markt. Also,
Also das, nur, wenn es auf den Sport fixiert ist. Also ja. Die sind halt so gemacht, dass du ja so anziehen kannst. Ich meine, sie sind halt auch mit der Kletterhose da. Ich hätte es ja nicht angesehen, dass es eine Kletterhose ist. Also, und da ist wirklich was angefangen, hat was angefangen 2010 oder so. Merklich. Warum eigentlich? Weiß man nicht, oder?
Weil es irgendwie in geworden. Auch jüngere Leute haben wieder Lust gehabt, in den Berg zu gehen. Also früher war das so der Altherrensport, dass der Vater mit dem Stammtisch in den Berg gegangen
ist. Und die armen Kinder haben mit müssen oder
genau. Sowas. Und das ist dann irgendwie in geworden. Ja. Und auch, dass man die Bekleidung im Alltag trägt.
Ja.
Also in anderen Ländern wird man ja schon fast ein bisschen, so hat man schon ein Vorurteil, der Deutsche mit seiner Zipphose, mit seiner Doppeljacke.
Ich glaube, es ist schon ein wenig so, ja.
Aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also die Bergsportbekleidung muss auch optisch sehr modisch jetzt ausschauen, damit sie noch im Alltag anzogen wird.
Aber das habt ihr richtig gemerkt, dass da jetzt was, dann ist gut weitergegangen und dann, dann war die Geburtstagsparty und dann hat er gesagt, was er macht und wie ist das dann weitergegangen mit dem
Kleid? Ja, ich wollte dann eben Hosen machen, auch aus dem, ich wollte eigene Sachen machen, weil mittlerweile kriegt man ja die Sachen überall. Also unser Ambiente ist toll und wir sind eine super Truppe, aber die Sachen, die wir anbieten, die kriegt man wirklich überall, um nicht zu sagen, einen Mausklick entfernt.
Stimmt, ja.
Und die Einkaufswelt hat sich seitdem auch ganz schön geändert, seit 2006. Und dann muss man wieder darauf reagieren. Und
inwiefern geändert, weil so vieles so ständig verfügbar ist, oder?
Ja, genau. Mhm. Also früher haben Sportgeschäfte den Kunden zum Beispiel manche gar nichts bestellt, weil sie gesagt haben, es ist so ein Aufwand, den Kunden jetzt irgendwas Einzelnes vom Lieferanten zu bestellen.
Ja,
wir haben das immer schon gern gemacht. Und heute, wenn du sagst, du besorgst da, ich bestellst da, das kann ich mir selber abstellen. Mhm. Da brauche ich dich nicht dazu.
Ja.
Und die Sachen sind überall und immer verfügbar für den Kunden. Und da kannst du, also mit der Ware kann man sich nicht mehr so hervorheben. Klar, ich sag, das Ambiente und alles, das ist super bei uns, aber das hat mir dann einfach nicht gereicht.
Ja.
Meine Idee war dann eben selber Sachen herzustellen, die es halt dann auch wirklich nur bei uns gibt. Mhm. Und als nächstes habe ich eben versucht, Hosen herzustellen.
Ja.
Mein Problem ist allerdings, dass ich natürlich immer im Geschäft gebunden bin. Ich kann jetzt nicht großartig rumfahren.
Mhm.
Und deswegen habe ich halt versucht, ob nicht jemand mir regional vor Ort, was nicht so weit weg ist, Hosen machen könnte.
Ob Ihnen nicht jemand über den Weg leitet. Also das war wirklich schon im Kopf, so die Idee, und dann kommt der.
Das, ja, ich habe das einem Freunden auf einer Party erzählt, dass ich halt jetzt versucht habe, dass ich bei einer Schneiderei in Augsburg angerufen habe, ob die mir Hosen schneiden könnten, und die haben abgelehnt. Und echt? Dass ich jetzt halt wieder auf der Suche bin nach einer Schneiderei und vielleicht mal Richtung Türkei gucke. Da wären auch kleinere Stückzahlen möglich, aber in Türkei reisen und immer zu gucken, dass das läuft. Die Zeit habe ich eigentlich gar nicht. Und dann hat einer gesagt, Tommy ist doch Schneider.
Der Sieber, weißt du schon.
Ja, aber ich brauche ja viele Hosen, habe ich gesagt.
Ja.
Und, aber Tommy hat dann auch gesagt, ich kann da auch ganz viele schneiden.
Ich habe gesagt, ich will nur viele schneiden. Ich will gar nicht
wenig. Da haben Sie schon ein bisschen geschäftsmäßiger gedacht.
Okay. Ja, und Modeschneider ist auch ein rein industrieller Beruf.
Ja.
Also da lernt man jetzt, natürlich kann ich auch eine Hose machen,
ja,
aber man lernt schon so viel herzustellen, wie es nur irgendwie geht.
Weil es in die Industrie reingeht,
genau, eigentlich.
Ist da ein Unterschied zu einem anderen Schneider? Ist jetzt Modeschneider was andere Ausbildung als...
Also, es gibt einen Herrenschneider, einen Damenschneider.
Das ist dann schon was anderes
wieder. Ja, ne? Das ist was anderes.
Genau. Ah, das ist speziell auf die Industrie ausgerichtet. Also natürlich kann ich mehrere herstellen, ja.
Ja, ich wollte auch mehr herstellen.
Und dann habt ihr euch da kennengelernt und er hat gesagt, ich brauche welche, und du hast gesagt, ich mache welche.
Genau.
Und dann
haben wir losgelegt.
Aber nicht gleich nach dem ersten, nach der Party, oder?
Da war schon... Eine Woche später war schon die erste Musterhosen mal da.
Jetzt wirklich, oder? So schnell ist es dann.
Ich habe ziemlich viel zum Tun gehabt und ich habe ihm das gar nicht so abgenommen, dass er so viele Hosen machen kann. Ich
dachte,
eine Person, bei der Rucksackfirma, wo ich gearbeitet habe, da hocken 4000 Leute in Vietnam und nähen und ein Schneider. Aber war ein netter Kerl. Dann hat er mal Hosen hingelegt und ich habe gesehen, der kann ja wirklich echt gut nähen.
Ja.
Und dann haben wir uns verabredet, dass wir einfach zusammen ein bisschen Ideen austauschen. Und das hat mega Spaß gemacht. Das war so cool, in seiner Werkstatt da rumzuprobieren und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Sie haben gewusst, worauf es ankommt, da frage ich Sie später noch ganz genau. Sie haben gewusst, worauf es ankommt, und haben ihm das dann vermitteln können. Und Sie haben wahrscheinlich so Vorstellungen gehabt, wie das dann ausschaut, Stoff, Farbe. Da habt ihr euch zusammengehabt und war richtige Gaudi.
Da haben wir ja...
Es ist halt unkompliziert. Wir sind ja. nach der Anne. Ich sperre halt einen Laden zu, fahre zum Tommy und da kann man halt ein bisschen rumbasteln.
Ja. Genau.
Und dann haben wir so Muster gemacht und na, die ersten waren jetzt nicht so toll. Das waren ja teilweise unterirdische Teile dabei, vogelwilde Sachen dabei.
Habt ihr die verkauft?
Ich habe die alle
restlos. Also die Vogelwilden?
Ja, auch nicht. Da ist nichts mehr übrig.
Ja, also auch von den Vogelwilden?
Na, ab und zu sieht man jemanden in der Stadt rumlaufen mit so einem Unikat und musste echt schmunzeln. Ja. Und es sind auch super coole Sachen dabei, das ist ja immer eine Geschmackssache.
Ja.
Aber wir mussten uns halt ausprobieren und ich habe Tommy die Muster ja alle zahlt und musste es natürlich irgendwie refinanzieren, indem sie es bei mir im Laden verkauft, die Hosen.
Also das heißt, die Idee war schon, wir probieren so lange, bis wir eine gefunden haben, wo wir dann große Mengen herstellen.
Genau.
Das war so, so die Geschichte.
Das ist die perfekte Kletterhose da.
Die perfekte Kletterhose mit dem Knack.
Da haben wir einen goldenen Tag gehabt bei der Damenhose.
Da wollte ich ja noch schon genau wissen, was mit dem Po auf sich hat. Jedenfalls, dann irgendwann war das Teil gefunden, oder?
Ja, die Hose hat dann eingeschlagen.
Wo ihr gesagt habt, das ist jetzt die Hose, da machen wir jetzt viele. Das waren
aber schon nach 100 Musterhosen ungefähr.
Habt ihr die gehabt, die jetzt eben seit 2 Jahren hergestellt wird?
Ja, als wir gerade so eine Hose hatten, wo wir gesagt haben, ja, da sind wir jetzt wirklich zufrieden, habe ich durch Zufall gelesen, dass im Klettermagazin ein Kletterhosentest ansteht.
Ah, sowas gibt es.
Ja, ich war auf dem stillen Örtchen geguckt, habe das Heftle durchblättert.
Immer die besten Geschichten.
Und dann ist ja die Ankündigung immer dabei fürs nächste Heft, was da drin ist.
Ja.
Und da haben sie eben ankündigt, dass sie Kletterhosen testen wollen. Und dann haben wir gedacht, boah, das wäre was. Aber eigentlich sind wir vielleicht noch nicht ganz so weit.
Das war dann das Telefon.
Das war dann schon so ein Risiko. Und dann habe ich aber mal angerufen, mit dem Herrn Stöhr habe ich telefoniert vom Klettermagazin. Mhm. Dass wir halt Kletterhosen machen und ob wir da nicht bei dem Test mitmachen dürften.
Mhm.
Und hat er gesagt, ja, also das
eigentlich
sind ja,
nicht.
Eigentlich nicht. Also das sind ja große, renommierte Firmen und wenn man da mitmachen will, dann müsste man die Hose ja irgendwo auch kaufen können dann. Sag ich, ja, bei mir im Laden kann man es kaufen.
Ja.
Er sagte, ja, aber das reicht ja. Das müsste zumindest eine Homepage geben.
Dann aber gesagt, da war keine.
Okay, habe ich gesagt, ich kümmere mich drum. Ein guter Freund von mir, der Toni, ist IT-Fachmann und wirklich wahnsinnig gut und auch begeisterter Kletterer. Und der hat ja schon gewusst, dass ich da so an Hosen rumprobiere.
Ja.
Dann habe ich gesagt, du Toni, kannst du mir helfen? Ich brauche eine Homepage.
In welcher Zeit?
Innerhalb von einer Woche.
Da war der Abgabetermin dann, oder?
Ja, das war ja, musste ja flott gehen, weil wir wollten ja da mitmachen.
Also hat sich der hingeguckt und Tag und Nacht gearbeitet?
Der hat mir wirklich in 0,nix eine Top-Homepage aus dem Boden gestampft.
Ja.
Und das als Freundschaftsdienst. Und
das kommt ja dazu, weil das hätte ja sonst viel Geld.
Das ist halt der Kletterer. Wir können halt wirklich, wenn uns was begeistert, dann entwickeln wir da einfach eine Leidenschaft und sagen, hey, komm, da habe ich echt Bock, das finde ich gut, dann mache ich mit. Und ohne die Hilfe von Toni hätte es auch nicht funktioniert.
Ja.
Also wir sind dann auch immer wieder auf Kumpels, auf Kletterfreunde angewiesen gewesen, die uns da auch mal supporten, die uns helfen.
Aber ich glaube, diese Klettergeschichten, ich weiß das von meinem Sohn, da habe ich das Gefühl, weil wenn man klettert, da braucht man doch ein großes Vertrauen. Ich meine, allein wenn ich da an dem Seil hängen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das auch so allgemein ein bisschen, es ist schon so eine eingeschworene Gemeinschaft, auch zum gegenseitigen Helfen, Unterstützen. Also da schon so, habe ich den Eindruck, eine schöne Geschichte. Aber dann hat der die Homepage gemacht, ja, und dann habt ihr Hosen eingeschickt. War die dann schon so weit ausgereift?
Das war dann
oder
schon
war es ein Vormodell?
Das war schon auch ein Sampler, das wir eingeschickt haben, aber schon sehr gut. Mittlerweile sind sie noch besser, die Hosen.
Aber also eine Vorstufe zum fast perfekten.
Ja, war fast perfekt, aber war schon sehr gut.
Okay, und die habt ihr dann eingeschickt und dann?
Da war es natürlich spannend. Gell? Wir waren ein bisschen nervös, bis das Heftel gekommen ist, was da jetzt trifft. Es hätte ja sein können, dass die uns mordsmäßig zerreißen.
Achso, das Risiko war auch, dass ihr bewertet wird und halt schlecht bewertet wird.
Ja, das war schon auch hopp oder top.
Das war nicht so gut gewesen.
Nein, ich glaube, dann hätten wir es vielleicht gerade wieder lassen können.
Ja,
gell?
Ja.
Und dann ist kommen mit spitzigen Händen, haben wir ein Kuvert aufgerissen und gesucht. Und dann findest du es auch nicht gleich, wo ist denn in dem Heftle?
Ja.
Und dann haben wir es gelesen und das war also rundherum eine super Bewertung. Also wir haben eigentlich im Prinzip keinen einzigen Kritikpunkt gehabt an unseren Hosen. Und das war eigentlich schon ein bisschen ein Startschuss. Dann,
wie wirkt sich dann sowas aus?
Ja, da haben wirklich die Leute auf einmal auf unserer Homepage die Hosen bestellt. Gell?
Also das hat dann mehr oder weniger sofortige Rückkoppelung gehabt, oder?
Obwohl die Auflage gar nicht so groß ist, sind so 10.000 Exemplare, aber geht halt wirklich an Kletterer, an die Zielgruppe, die sich für unser Produkt natürlich interessiert.
Ja. Und dann, Und dann habt ihr gesagt, aber das ist immer noch nicht die Perfektion, oder?
Ja, wir tun immer weiter verbessern.
Aber als dann diese Kletterzeitschrift erschien und die Bestellungen eingingen, wart ihr dann schon an dieser Hose, die ihr jetzt vertretet, oder habt ihr da noch weiter gewurschtelt?
Die Herrenhose war damals schon da.
Das war schon
die. Darmhose hat man noch ein anderes Modell.
Ja.
Und die Josephine, was jetzt bei den Damen unser Topseller ist, ja. Die hat man damals noch nicht.
Die Josephine, wie kommt es zu den Namen? Wenn man bei euch auf die Homepage geht, dann sieht man ja auch die ganzen Modelle, der Sepp und der Toni und wie sie alle heißen. Schön, also schönes Bild, die Farben, dann die Größe, alles wunderbar. Wer macht das?
Also
die Bilder da rein, das muss ja alles gemacht sein. Und ihr seid ja da so ziemliche Selbstmenschen, gell? Also wie macht ihr das?
Also die Hosen an sich entstehen halt, weil wir uns unsere Lieblingshosen designen und machen. Und die Sepp ist halt meine Traumkletterhose.
Und die kriegt ja die Bilder da rein, fotografiert sie ja selber?
Ja, das machen wir selber.
Das macht sie alles selber, ehrlich?
Wenn sie eine andere macht, dann musst du zahlen, gell? Da will er Geld dafür.
Legt sie dann irgendwie auf einen Untergrund und dann wird sie halt fotografiert und ja.
Am Anfang war es so, dass der Tommy, weil er vorher schon so ein bisschen was gemacht hat, eben für andere Geschäfte, sich so ein provisorisches Fotostudio im Keller neben der Waschmaschine eingerichtet hat.
Okay.
Da hat er so ein Leintuch an die Wand gehängt und an so Lampen ein bisschen umbaut und hat so mit so Papier außen was hinbastelt,
ja.
Dass der Lichtstrahl da ein bisschen gescheite Beleuchtung braucht.
Ja.
Genau.
Ja, klar.
Das ist das Wichtigste beim Fotografieren.
Ja. Ich habe meinen guten Fotoapparat mitgenommen. Und dann unsere Mädels haben gemodelt, die haben die Hosen angezogen. Und dann haben wir da neben der Waschmaschine vor dem Leintuch haben wir die Bilder gemacht und sind eigentlich gar nicht so schlecht worden.
Das sind die Bilder, die jetzt drin sind.
Ja, sind völlig noch, teilweise sind es immer nur ja. Die Bilder, ja.
Oh. Und jetzt haben wir ein bisschen aufgerüstet, wir haben uns so Blitzlampen da besorgt, dass es besser ausgeleuchtet wird. Mhm. Also haben wir jetzt ein bisschen, ja, wir versuchen immer uns weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Aber sprich, dann war dieser Wettbewerb und dann habt ihr ja ein Modell schon gehabt, wo man dann sagen hat können, du Tommy, da machen wir jetzt, was weiß ich, 500, 700, keine Ahnung. Also so war das dann. Dann hat er seinen Auftrag gekriegt, dass er jetzt gefälligst in der und der Zeit so und so viel Stück zu machen hat.
Ja, der Tommy
hat er, gell, so war es, oder?
So ähnlich, ja.
Der Tommy hätte immer gern gleich ganz viele gemacht, weil er als Modeschneider drauf getrimmt worden ist.
Ja.
Ich habe immer versucht, die Bälle ein bisschen flach zu halten, weil ich muss natürlich das Ganze auch finanziell bezahlen.
Weil man nicht so genau gewusst hat, wie es weggeht.
Genau, ja. Und ich wollte am Anfang nicht so viele machen, weil wir haben ja die Hosen immer wieder ein bisschen verbessert und verändert.
Ich verstehe, da brauchst du kein Riesensortiment, weil du weißt, du wirst ja noch ein bisschen was verändern. Gell?
Am Anfang waren sie mal ein bisschen kurz, die Hosen, und haben sie wieder länger gemacht. Wir haben den Schnitt noch ein bisschen schlanker gemacht. Und jetzt ist sie wirklich perfekt. Also jetzt,
seit wann?
Ja, eigentlich jetzt schon. Ist sie schon wirklich
perfekt. Also so, dass jetzt, da darf er jetzt viel machen.
Ja, also
da darf er jetzt ganz viel machen.
Jetzt macht er meistens pro Größe und Farbe 30 Stück. Das summiert sie aber dann auch.
Das hört sich gar nicht viel an.
Nee, aber bei den vielen Farben und vielen Größen und dann verschiedene Beinlängen kommt man auf eine Stückzahl dann von 740 Hosen. Nur von dem Sepp.
Von einer Größe?
Ja, und da ist
eine Hose.
Von einer Hose.
Verschiedenste Größen,
S, verschiedene Größen. M, L und so weiter.
Genau. Verschiedene Größen, verschiedene Längen und verschiedene Farben.
Das ist ja so,
das summiert sich, das explodiert. Ja. Die
das stimmt, man muss mal sagen, da haben wir eine Größe, dann haben wir eine Größe mit einer Extralänge.
Genau.
Und dann haben wir noch einen anderen schmäler oder.
Ja, S, M, L.
Und das XL. Von jeder Größe.
Und jeder Farbe. Und jeder
genau, Farbe. Ihr habt Farben, ihr habt ja. Ja, ich glaube, 5 verschiedene Farben oder sowas, oder?
Und am Anfang war es jetzt so, dass wir Stoffe im Stoffgroßhandel gekauft haben, guckt haben, ob wir was gekriegt haben, was geeignet wäre für eine Hose.
Ja.
Und was auch eine Riesenverbesserung war, als wir angefangen haben, selber Stoffe herstellen zu lassen für uns.
Das ist ja jetzt auch so. Erst habt ihr die gekauft und dann wart ihr nicht so ganz zufrieden, oder?
Mal hast du einen guten Stoff gekriegt, dann haben wir aber mal einen schlechten Stoff gehabt und dann ist schade um die Arbeit, die der Tommy da reinsteckt in die Hosen.
Weil nicht das rauskommt, was man will.
Und dann haben wir gesagt, wenn wir die Hosen schon hier herstellen, vielleicht kriegt man einen Stoff, der hier gemacht wird.
Okay. Mal haben wir auch mal einen guten Stoff gekriegt und dann hat man nichts mehr hergekriegt von dem Stoff.
Mhm. Also sehr ist, unbefriedigend.
Dann ist halt gut, wenn man die Weberei hat.
Und wo habt ihr die jetzt?
Es wird in Deutschland gewoben, der Stoff.
Also in Hessen stimmt das, oder? Irgendwo in Hessen?
Ist in Norddeutschland, ja, also nicht in Bayern. Ja. Aber ist ja auch okay.
Das habt ihr dann ausfindig gemacht und da kann man sich darauf verlassen, dass der Stoff immer die gleiche Qualität hat und auch verfügbar ist.
Er schwankt auch mal ein bisschen, also 100 ist schon immer chargenabhängig, aber hat man immer durchwegs eine super Stoffqualität.
Ja.
Und das Problem ist aber auch da natürlich, der fängt nicht an, wegen 10 Meter dir einen Stoff zu machen. Ja. Also da muss man schon auch gleich wieder ein paar hundert Meter abnehmen. Und am Anfang schluckst du das schon, gell, wenn du da ein paar hundert Meter Stoff einkaufen tust und dann hast du den Darlegen, musst du ihn bezahlen.
Oh, dann liegt der da und nichts verkauft.
Es ist nur keine Hose.
Ja, und es ist nur keine Hose.
Dann hast du nur eine Farbe.
Ja, stimmt. Und das in diesen 5 verschiedenen Farben zum Beispiel. Ja.
Man muss sich mal vorstellen, früher, wenn ich von einem Zulieferer eine Hose einkauft habe, dann habe ich vielleicht 2S genommen, 2M, 2L, 1XL und wenn ich die in einem halben Jahr verkauft habe, war ich nicht unzufrieden mit dem Geschäft. Und jetzt stellen wir da von einer Farbe Stoff einmal 500 Meter. Für eine Hose brauchst du so mal 1,7 Laufmeter. Also da kriegst du echt viele Hosen raus. Wie soll ich die jemals verkaufen?
Ja.
Und dann haben wir auch ein paar andere...
War Schock erst, gell? Wie soll ich so viele Hosen weiterkriegen?
Dann haben wir auch versucht, dass vielleicht noch ein paar andere Geschäfte mitmachen.
Ja.
Weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass wir die überhaupt mal verkaufen konnten.
Ja.
Und ich hätte mich schon gefreut, wenn ihr einen Tommy Arbeit zukommen lasst, dass er beschäftigt
von ist. Von welcher Stückzahl reden wir dann pro Größe?
Also wir haben dann teilweise bloß mal 6 Stück am Anfang gemacht.
Mhm. Und dann später?
Jetzt 30 machen wir jetzt.
Pro Größe?
Pro Größe und Farbe.
Das ist natürlich schon... Zum ersten Sortiment, gell? Ja. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Läden, die eure Hosen auch vertreiben, gell?
Genau, die haben so ganz zu Anfang mitgemacht. Die waren auch begeistert von der Idee und die kriegen ja nach wie vor Hosen. Aber wir können gerade nicht mehr beliefern, weil wir gar nicht mehr so, wir können gar nicht genug herstellen. Und jedes weitere Geschäft macht natürlich die Situation noch schlechter.
Ja.
Ist halt schade, dass man den anderen Händler dann absagen muss.
Weil ihr einfach die Menge nicht herbringt.
Genau.
Da ist wahrscheinlich ja gar nicht so viel verdient am anderen Händler.
Oder? Also wir verkaufen die Hosen zum Entstehungspreis weiter. Also ich verdiene gar nichts dran, wenn ich die Hosen anderen Geschäften verkaufe.
Das ist zwar nett, aber es ist eigentlich relativ ein bisschen uninteressant dann, gell?
Ja, es ist sogar oft so, dass ich die Hosen selber gut brauchen könnte zum Verkaufen.
Aber man hat versprochen, dass der Händler... Aber das heißt, jetzt sind wir die erste Stunde schon gleich vorbei, gell?
Ja.
Das heißt, dass eure Bekanntschaft dann ziemlich schnell zum Erfolgsmodell geworden ist. Ich glaube, 100 Kraxelhosen später oder nach einem Jahr sind die schon wirklich gut gelaufen. Und sie haben dann gearbeitet wie ein Blöder. aber jetzt arbeiten sie auch noch wie ein Tier, gell? So, ich glaube schon, 10 Stunden sind da schon mal drin, oder?
10 Stunden sind schon Standard. So, ja.
Sind Standard mittlerweile, oder?
Aber ich arbeite auch gern. Also,
das sonst, glaube ich, ging es auch nicht.
Würde ich nicht so gern machen, dann würde ich auch nicht 10 Stunden arbeiten am Tag.
Dann ging es auch nicht irgendwie. Und dann waren die Herrenhosen das erste ganz ausgereifte Modell und dann ist noch die Damenhose gekommen. Oder
das Design vom Sepp ist super ankommen. Und dann wollte man da auch eine Damenvariante davon haben.
Die Seppine.
Josephine. Weil das Sepp, das kommt ja von ihm, weil er Josef heißt.
Ja, ist schon klar, ja.
Und der Schorsch ist eine Hose eigentlich vom Kollegen.
Genau, der vom Georg.
Da bin ich da hineingeschlupft in der Schneiderei. Sag ich, boah, das ist ja ein super Schnitt. Dann sagt Tom, ja, das ist eine Schorsch-Hose. Dann sag ich, boah, die ist ja super, komm, die machen wir auch.
Ach, so geht es dann manchmal, oder?
Ja, genau. Oder? Ja. Und dann haben wir halt den Schnitt haben wir lassen vom Schorsch, aber wir haben das Design noch ein bisschen verändert und das ist aber Wahnsinnshosen, der Schorsch. Ja, super. Mhm.
Ja. Der Schorsch und die Damenhose war dir ein wenig schwieriger zum Entwickeln, oder? Weil ihr seid ja Mannsbude, ihr seht ja bloß immer. Ja.
Ich glaube, ich nähe lieber Damenhosen als Herrenhosen.
Tatsächlich, oder warum?
Das weiß auch nicht, macht nur mehr Spaß. Ist mehr,
da ist die Vorstellung, das ist eine Dame und das ist so motivierend, oder?
Die Herren, das geht immer so geradeaus alles. Das ist und bei der Dame ist ja auch rechter Schwung drin.
Ja.
Und da
ist macht auch mal Spaß. Rum zum Nähen. Dann näht sich schwungvoller, ja?
Ja, genau, irgendwie schon.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und bis kurz vor 12 haben noch die Ehre Margarita Wolf und meine Gäste Tommy Sieber, Modeschneider, und Josef Weber, Mitinhaber eines Sportgeschäfts in Landsberg. Und wir reden über ihre Erfindung, die Kletterhose Kraxel. Die Kletterhose mit dem Namen Kraxel, die aber nicht nur zum Kraxeln dient, sondern die man auch ganz normal anziehen kann. Weil Sie, Herr Weber, Sie sind mit einer Kraxelhose da, die schaut ganz normal aus. Schöne Farben und sitzt gut. Knackepo, ja, ich weiß nicht, liegt das an Ihnen an der Hose? Bleiben wir beim Knackepo, weil Sie gesagt haben, unsere Hose macht einen tollen Po, also auch wenn man keinen hat, wie geht das? Was machen Sie, tun Sie da was reinlegen oder was, Herr Sieber? Na, echt, warum ist denn das mit dem Po so?
Also das ist eigentlich bloß bei der Damenhose.
Ja, die Männer haben eine Elfen. Genau, bei der Dame. Und was machen sie da? Was machen sie da besonders?
Also, die hat eine ganz besondere Form am Hintern.
Ah, das ist das, wo sie das auch gesagt haben, darum macht es mehr Spaß, die Damenhose zu nähen.
Genau, weil das schön rund ist alles. Genau.
Und ist das so, oder?
Ja, das ist schon mehr Form drin, einfach in der Hose an sich. Und ja.
Das also, wenn man. Das macht's aus.
Das macht's aus. Und weil der Bund gut sitzt und.
Ja.
Dann passt es aus.
Sehr ja, speziell. Die hinten, der Teil über dem Hintern.
Ja.
Das heißt Passe.
Ja.
Und das hat schon was mit der Passform dann schon zu tun. Und da haben wir halt die richtige Passe gewählt, würde ich mal sagen.
Also, und also das spielt optimal zusammen. Sie haben ja lange rumgewurstelt, probiert.
Ganz
und
dann viel rumprobiert. Ich habe über 100 Muster gemacht, bis wir die Hosen gehabt haben.
Ja. Ja. Und jetzt hat man eben den tollen Po. Wie ist denn das eigentlich, diese Größen, dass man weiß, ich biete eine S, eine M, eine L an, was auch immer. Gibt es da so irgendwo eine Norm? Oder man muss ja ungefähr wissen, kann man da wo nachschauen? Wenn ich das jetzt lerne, Schneider nach Hosen mache, gibt es
da kann man nachschauen.
Da gibt es Normen, Tabellen. Natürlich.
Ja, ja, da gibt's ganz.
Und
gibt's
danach Tabellen. Richtet man sich natürlich. Genau.
Ja, da richten wir uns
Wissen
nach.
Sie, wie das ist? Wird das immer wieder nach einer bestimmten Zeit neu vermessen? Weil die Menschheit ändert sich ja. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Regel etwas größer und auch etwas breiter. Wissen Sie, nach welchem Zeitraum die Menschen neu vermessen werden?
Also wie oft das jetzt gemacht wird, das weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden aber Fall, dass es gemacht wird.
Schon, gell?
Da suchen halt dann 10.000 Leute raus und dann werden die neu vermessen.
Und dann gibt es eventuell eine neue Größe oder
und auch dann ändert sich das halt, entweder die Größe, aber da geht es dann nur um Millimeter.
Ja, ja.
Halt, ja. Jetzt, wir wachsen nicht bis nächstes Jahr jetzt alle einen Zentimeter mehr, sondern das
geht da ist im ganz kleinen Bereich. Halt,
ja. Aber es stimmt schon, dass die Menschheit immer größer wird.
Ja.
Ja.
Herr Weber, Kletterhose, Kraxel, was muss denn eine perfekte Kletterhose alles bieten? Ich war erstaunt, als ich die erste Kletterhose für meinen Sohn kaufen wollte, da habe ich total geschaut, also in irgendeinem Geschäft, die hat ganz normal, also der Stoff, ich habe mir eine Kletterhose ganz dick vorgestellt, weil die soll ja da am Felsen scharf und so. Dann dachte mir aber, gesagt, Hilfe, das ist ja ganz normaler Stoff. Die war halt ein bisschen verstärkt an den Knien und so ziemlich normal. Ich war ganz enttäuscht. Da dachte man, das ist jetzt sowas ganz Stahlhartes. Was muss eine perfekte Kletterhose haben?
Ja, das sind schon viele Sachen. Das ist schon ein bisschen komplex. Also vom Stoff her angefangen soll er natürlich robust sein, weil beim Klettern geht es schon zur Sache, gerade an der Kunstwand, die sind rau wie Schleifpapier.
Eben.
Aber der Stoff darf auch nicht zu dick sein, sonst wird es einem ja viel zu warm beim Klettern. Mhm. Und idealerweise ist er auch noch elastisch, weil Klettern ist eine sehr bewegungsintensive Sportart. Und da muss man halt versuchen, einen optimalen Mittelweg zu finden.
Also ein Stoff, der alle diese Dinge bietet.
Ja. Also unsere Hosen sind sehr robust, unsere Stoffe halten über 30.000 Scheuertouren aus.
Aber 30.000 Scheuertouren?
Das haben wir testen lassen.
Schön.
Ne? Aber die kriegt man natürlich schon auch kaputt. Also wir wollten halt versuchen, eine möglichst langlebige Hose zu machen, dass wir auch einen finanziellen Benefit geben. Wir sind zwar sehr günstig in der Herstellung, weil wir einen Direktvertrieb haben. Das ist ein großer Pluspunkt. Und wir sehr schlank sind von der Firmenstruktur.
Sehr überschaubare Menge an Menschen, die den Vertrieb machen und den Verkauf machen. Ja.
Genau, also eigentlich nur der Tommy, der sie näht mit Freunden und ich, der den Vertrieb macht. Also kleiner geht es ja eigentlich gar nicht mehr.
So eineinhalb Mann Betrieb.
Eineinhalb Mann Betrieb, da kann man wirklich sagen, schlanke Firmenstruktur.
Und dadurch, durch diese schlanke Firmenstruktur schaffen wir es halt und den Direktvertrieb, so eine Hose im Prinzip regional fertigen zu können, die nicht wesentlich teurer ist wie eine Hose aus Billiglohnländern.
Ja. 30.000 Scheuertouren. Es gibt ja auch unkaputtbare Radlreifen und die sind auch nicht unkaputtbar. Das geht halt einfach nicht.
Das gelernt. Also wir versuchen es möglichst langlebig zu machen und freuen uns auch, wenn die Hosen gerne repariert werden.
Ach, das macht ihr auch, oder?
Also wenn ein Kunde uns eine Hose schickt zum Richten, die richten wir auch. Die gebe ich auch mittlerweile eine Änderungsschneiderin, weil der Tommy.
Der gute schafft es nicht.
Der hat keine Zeit, der schafft es echt nicht mehr.
Der macht neue Hosen.
Ja. Der macht neue Hosen 10 Stunden am Tag. Immer zu. Ja. Aber also da ist der Stoff, elastisch soll er sein, robust soll er sein.
Nicht dick.
Und nicht dick soll er sein. Was braucht eine Kletterhose noch?
Beim Stoff bei uns ist auch noch besonders, dass die Baumwolle aus Griechenland und der Türkei kommen und die Samen nicht von Dosanto sind. Das ist auch ganz wichtig.
Ah, so, okay. Ja. Nachhaltig, Thema ja. Nachhaltigkeit.
Und der Stoff wird dann komplett in Deutschland hergestellt. Mhm. Also das wollte man dann schon wirklich rund machen. Wenn wir das schon hier fertigen, dann wollte man das wirklich eine runde Geschichte draus machen und auch konsequent den Stoff hier fertigen lassen.
Also das heißt, ihr habt in Deutschland eine Firma, die den Stoff herstellt?
Nach unseren Wünschen und Vorstellungen wird der Stoff extra für uns gemacht.
Eingefärbt extra.
Ja. Das machen auch die?
Das machen auch
die. Ihr gebt die Farben vor und das mal. Genau. Also das heißt, ihr vergebt nichts nach irgendwo anders hin? Nee.
Im besten Fall nicht. Mhm.
Also das Band, das wir verwenden, das macht unser bayerischer Schuhbandelhersteller zum Beispiel.
Wozu braucht man jetzt ein Schuhbandel bei der Kletterhose?
Also innen drin in der Hose haben wir das Band, damit man sie nachjustieren kann, falls
die Figur sich irgendwie verändert. Also
ein bisschen länger braucht.
Falls man da ein bisschen länger
braucht. Das nicht rutscht. Man braucht was, wo man zum Beispiel eine Bürste hinstecken kann, eine Kletterbürste.
Das muss man erklären. Wer nicht klettert, weiß es nicht, weil ihr putzt es manchmal, gell?
Ja, wenn die Griffe schmutzig sind, da kann man sie nicht so optimal dran festhalten. Ja. Und wenn man die sauber macht, den alten Chalk oder den Sand wegmacht, dann kann man sie wieder besser
Chalk ist diese Kreide, gell, das Magnesium. Genau. Und das kann man dann weg, verlangt man die Kletterhose rein, zieht das Bürste, das ist natürlich auch ein spezielles Bürste, das kann man bestimmt bei euch kaufen, oder?
Wir haben auch eine Bürste, genau. Die lasse ich in Baden-Württemberg herstellen, die Bürste. Mhm. Also das passende Accessoire zur Hose. Und da braucht es halt eine Bürstentasche, wo eine große Holzbürste reingeht oder auch eine kleinere Kunststoffbürste.
Ja.
Und da braucht man halt ein Band. Und das muss man sich erstmal machen lassen. Und 1000 Meter macht da halt keiner so ein Band.
Das kann man sich vorstellen wie so eine Zahnbürste.
Ja,
ungefähr.
Ja.
Und dann habe ich
halt. Weil so nimmt da immer Zahnbürste.
Und da haben wir da bayerisches Design gewählt, weil man halt der Hose einfach. Also wir wollten, dass die Leute an der Hose ansehen, dass sie regional hergestellt wird.
Ja.
Weil wir natürlich jetzt keine finanziellen Mittel haben für Marketing, wollten wir, dass die Hose für sich ein bisschen wirbt und auch ein bisschen auffällt, dass es keine 0815 Hose nicht ist. Und jetzt sieht man das der Hose halt an, dass die hier regional hergestellt wird. Und diese
Weil nämlich was draufsteht?
Also,
da hinten auf der linken Po-Seite, glaube ich, ist das Logo.
Da ist Logo drauf, Kraxl, und drunter steht das auch Made in Bavaria. Genau.
Und ein Rautenmuster.
Genau, so ein kleines bayerische Fahne dort. Und auch bei der Tasche ist als Futterstoff ein bayerischer Stoff eingearbeitet.
Ja, genau. Ja.
Und diese bayerischen Applikationen macht es schon ein bisschen auffällig. Ja. Und dadurch sticht es ins Auge und wirbt ein bisschen für sich selber.
Und abgesehen dem Stoff, der diese Qualitäten aufweist, die eine Kletterhose haben soll, ist das Knie jetzt nur irgendwie speziell verstärkt? Ist um das Knie rum noch irgendwas?
Das Knie ist vorgeformt.
Okay, das ist auch bei einer Kletterhose eben, genau.
Man kann auch stärkere Stoffe nehmen oder die doppeln am Knie, weil der Kniebereich besonders belastet wird. Mhm. Und wir wollen demnächst den Toni überarbeiten und der kriegt dann ein ganz stabiles Knie. Das ist Geschmackssache. Manche Kletterer wollen ein ganz stabiles Knie, gerade die, wo mit ganzem Körpereinsatz klettern.
Ja.
Ich persönlich würde es jetzt nicht haben wollen, mir ist eine lockere, leicht fallende Hose da sympathischer. Mhm. Aber das ist eben Geschmackssache und da habe ich natürlich den Vorteil, ich weiß, wie wir Kletterer ticken, was wir wollen und wir machen halt dann eben Bekleidung, die uns Kletterern halt auch taugt.
Ich meine, das ist natürlich die ideale Kombination, weil sie es selber machen und weil sie wissen, was man an so einer Kletterhose, wie man die haben will. BR Heimat habe die Ehre mit meinen Gästen Tommy Sieber, Modeschneider, und Josef Weber, Mitinhaber der Alpinsportzentrale in Landsberg. Herr Sieber, die Kletterhose, also erstens mal, Sie haben ja sehr klein angefangen, gelesen habe ich, in einem feuchten Milchkammerl hat er angefangen, im elterlichen Haus. Wie schaut die Werkstatt jetzt aus?
Also,
ist das noch im Elternhaus?
Ja, genau. Das ist immer noch im gleichen Gebäude. Mhm. Da, wo ich vorher geschneidert habe, da steht jetzt ein riesen Zuschneidetisch.
Mhm. Den haben wir selber gemacht.
Den haben wir selber gebaut. Ja. Und weil ich halt eben jetzt mehr und zuschneiden muss.
Ja, weil er so viele Aufträge hat, der Weber.
Genau. Und da, wo ich vorher gewohnt habe, so 80 Quadratmeter Wohnung, da ist jetzt die Schneiderei drin.
Ach so, und haben sie sich jetzt richtig vergrößert?
Ja, weil man halt mehr Platz, das waren nur 25 Quadratmeter, wo ich schon über 1000 Kraxelhosen gemacht gehabt habe, vorletztes Jahr noch.
Und jetzt und 80 Quadratmeter.
Sowas, ja.
Na, das ist und, ja.
Und halt der Zuschnitt
ja.
nicht mehr in der Werkstatt, sondern außerhalb ja. quasi von der Werkstatt. Und jetzt haben wir halt mehr Platz. Jetzt haben wir so quasi ein kleines Büro.
Ja.
Da steht eine Stickmaschine drin. Industrie,
da, wo das Logo draufkommt.
Industrie-Stickmaschine, mhm. genau.
Ist das noch im elterlichen Haus jetzt oder woanders?
Genau.
Okay. Aber ihr habt, Sie haben Ihre Wohnung jetzt woanders, oder?
Da, wo wir jetzt schneidern, da hat Oma und Opa gewohnt.
Ah.
Früher. Mhm. Und ich wohne jetzt ein Stück weg, weil ich brauche ein bisschen Abstand. Ich radel gern. Und so bin ich teilweise 4 Wochen nicht vom Grundstück gekommen, weil ich nur geschneidert habe und abends wieder ins Bett und in der Früh wieder schneidern.
Das geht gar nicht.
Und jetzt bin ich halt ein bisschen unterwegs einmal. Und das
also das war auch der Gedanke dahinter, das Wechseln ein bisschen vom Geschäft.
Ja, dass man halt, wenn man dann Feierabend hat, dass auch wirklich eine Ruhe ist.
Ja.
Und nicht, weil sonst war ich dann immer nur, habe Ersatzteile für meine Maschinen, bin dann wieder raus in die Werkstatt, habe geschaut, ist das auch wirklich das Richtige?
Sie finden immer was.
Da findet man einfach immer was. Ja. Und so kann man dann einfach mal sagen, so, jetzt ist Feierabend und dann ist auch wirklich Feierabend. Ja. Und man arbeitet halt nicht mehr.
Ja. Was, Sie haben gesagt, mir, da ist noch der Schorsch da, gell? Der Georg,
genau.
Der Eichgründer.
Eigrüner,
genau. Der ist auch dabei ein wenig
schon,
also ein Mitarbeiter.
Genau, der ist auf 450 Euro angestellt. Mhm. Der arbeitet nur woanders, aber wir wollen schauen, dass er in Zukunft dann
einsteigt.
Fest angestellt ist.
Bei mir. Also steht auch schon eine Vergrößerung jetzt an, gell? Und ja. Sie haben aber ab und zu auch nur Aushilfskräfte, glaube ich, gell?
Ja, genau, aber das kommt darauf an, wie viel Zeit die haben, weil die haben auch alle ja normale Arbeit.
Also bleibst du doch wieder am Tommy hängen.
Dann kann es auch gut sein, dass dann von denen wieder Arbeitskollegen, jetzt waren halt viele krank im Winter und dann haben die gar keine Zeit mehr gehabt. Also das
müssen dann Sie auffangen, das ist einfach so, gell?
Da schneide ich halt dann alleine weiter.
Aber wie lange brauchen Sie für eine Hose?
Und es kommt ein bisschen aufs Modell an, aber so zwischen 2 und 2,5 Stunden dauert es.
Und am Tag machen es dann 8 bis 10 Hosen?
Sowas.
Was braucht die Damenhose mehr Zeit?
Also das kann man sich auch so vorstellen. Also ich schneide jetzt nicht 10 Hosen in der Früh aus und nähe die dann zusammen und abends sind die fertig.
So stelle ich mir das aber vor.
Ja, ich habe jetzt die letzte Partie Hosen, die ich gemacht habe. Das waren 425 Hosen, 4 verschiedene Größen und 5 verschiedene Farben gleichzeitig. Und das ist dann auch logistisch ein richtiger Aufwand, dass man da nichts durcheinander bringt.
Das glaube ich.
Das ist wirklich gefährlich. Wenn man nur ein Drum durcheinander ist, dann muss man alles nachkontrollieren, ob es noch stimmt. Mhm. Und das ist dann eine Tagesaufgabe bei 425 Hosen. Das sind ja nur die Vorderteile schon mal. Man hat ja 2 Beine. Sind ja dann schon
dass man
850
da nichts
ja. Teile und dann die Rückteile sind 1600 Teile. Und das sind nur, da ist nur kein Taschenbeutel, nichts dran.
Aber wie machen Sie das dann?
Und der Zuschnitt, der wird auch nicht mit der Schere gemacht, sondern ich lege dann die Stofflage so oft, wie ich die Hose brauche, übereinander.
Also wie dick sie werden soll, oder?
Nein.
Ach so, wie Hosen Sie brauchen.
Genau, ich wickel ab, lege die erste Lage hin, wickel wieder ab, lege wieder eine Lage hin.
Wie viel ist eine Lage? Wie viel kommen da aufeinander?
Ja, 200 Lagen.
Ach so, also das sind 200 Beine dann?
Also wenn ich jetzt 200 Lagen übereinander liegen, dann wären das 100
Dann habe ich 100 Beine, genau.
Genau.
Ach so, auf einen Stoß und
ja,
dann
genau.
wird das ausgeschnitten.
Und dann wird das mit so einer Art Stichsäge, so kann man sich das vorstellen. Das heißt Stoßmesser, das ist extra für Textilindustrie. Mhm. Und da kann man halt bis zu 20 cm Dicke
ausschneiden.
Kann man ausschneiden, genau. Mhm. Die gibt es natürlich auch mit 1 Meter Höhe, also eine Klinge, wo 1 Meter hoch ist. Boah. Und dann kann man halt 1 Meter dicke Stoff.
Da geht ja was neid an, ja.
Ballen ausschneiden, genau. Und
also die werden alle dann am Stück ausgeschnitten?
Genau, und die legt man immer wieder übereinander, das wird dann so 15
richtig
bis 20 Haufen. Zentimeter dick.
Ja.
Dann wird das auf die oberste Lage draufzeichnet, das Schnittmuster.
Und dann wird
und dann wird alles auf einmal komplett ausgeschnitten. Mhm. Das dauert halt dann für 200 Hosen, wenn die mal liegen, das dauert so nicht ganz einen Tag, bis die liegen. Die müssen ordentlich übereinander,
ach
ganz
Gott.
Fein
echt?
Sauber übereinander, das darf ja nicht verrutscht sein.
Das stimmt, ja.
Und dann wird es ausgeschnitten. Das Ausschneiden an sich, das dauert vielleicht eine Stunde oder so ungefähr. Genau. Und dann hat man die halt mal ausgeschnitten.
Mhm.
Und dann habe ich aber insgesamt an den 425 Hosen habe ich 10 Wochen dran gearbeitet. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt 10 ausschneide in der Früh und abends sage ich, da sind deine 10 Hosen, Josef. Sondern der muss Geduld haben, der Herr, bis er dann seine
Hosen Machen Sie dann Hose pro Hose oder dann nee. Alle Beine? Alle, genau. So geht
da werden
es
dann erst alle Taschenbeutel versäubern ja. Und dann halt Schritt für Schritt bei allen
Hosen. Da muss man aufpassen, dass man nichts verwechselt.
Ich meine, bei 400 Hosen, wir haben pro Knie haben wir 4 Knieabnäher, sind pro Hose 8 Knieabnäher und wir haben 425 Hosen jetzt erst gemacht. Also 425 mal 8 Knieabnäher, das war, ist er. Und dann sind gerade mal die Knie abnäher.
Dann sind gerade mal die Knie fertig. Haben Sie noch nie was verwechselt? Das wäre ja lustig, wenn dann eine ganz neue Farbkombination rauskommt.
Nein, ich passe schon auf wie ein Fuchs, dass da nichts passiert.
Ja, ja,
weil
ja.
Das ist so schnell und es kostet so viel Zeit, das wieder irgendwie auftrennen, ist eh die Hölle auf Erden.
Ja, das glaube ich.
Also
ja.
Nähte auftrennen, das dauert 10-mal so lang, wie die zuzunähen.
Ja. Wenn die Hosen dann fertig sind, dann kommen die zu euch ins Geschäft, in die Sportzentrale.
Genau.
Und dann werden sie dort, der Laden bei euch, der ist 170 Quadratmeter, habe ich gelesen, oder? Mhm. Stimmt das?
Ja,
das ist
170 Quadratmeter. Wir haben aber in dem historischen Turm noch ein Zimmer, da lagern wir die Hosen.
Ja.
Das ist quasi unser Home of Kraxel, unser Zentrallager. Und ja. Wenn uns der Tommy die bringt oder ich die abhole, manchmal bringt sie auch die Linda mit, sage immer spaßeshalber DH Linda, weil die arbeitet in der Stadt und fährt eh des Wegs und dann bringt
praktisch.
Die oft die Sachen. Mhm. Und dann tue ich auch einen Lagerbestand hochfahren, weil wir haben so eine Warteliste auf der Homepage.
Habt
und
da mittlerweile oft, schon, gell?
Da warten oft schon ein paar hundert Leute, bis die Hosen fertig werden. Und dann kriegen die automatisch, wenn sie sich da eintragen, haben eine Nachricht, dass jetzt die Hose fertig ist und dann können sie
das gut.
Bestellen, wenn sie noch Interesse dran haben. Nach der langen Wartezeit.
Das heißt, da bringe ich die hin, das ist ja nicht weit, das ist ja auch das Glück, ihr seid ja relativ nah.
Viertelstunde.
Das ist also auch fein.
Gell? Ja, muss man nie einen Gedanken machen, dass da die Qualität oder sowas nicht stimmt. Gell? Wenn ich jetzt irgendwo im Ausland fertigen lasse, dann musst du immer vor Ort sein oder hoffst, dass das dann auch so kommt, wie ich das vorstelle. Also es hat schon echt super Vorteile, wenn man hier vor Ort fertigt. Gell? Die kurzen Wege, man kennt sie. Das ist es hat nur Nachteile, ist zwar klar, es ist kostentechnisch eine ganz andere Nummer hier in Deutschland zu fertigen.
Ja.
Aber er hat auch Vorteile.
Ja. Wenn jetzt die Sommersaison beginnt, ihr müsst ja immer auch saisonmäßig arbeiten, dann gibt es die kurzen Kletterhosen. Aber das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil die kurz klettern sie ja mit der kurzen. Da tut man sie ja ständig aufreiben.
Also ich kletter sogar überwiegend mit der kurzen Hosen, weil es immer so schnell warm. Außer vielleicht jetzt am Fels, wenn ich in der schattigen Nordwand, da ziehe ich auch die lange an. Und wenn man ein bisschen aufpasst beim Klettern, dann ist das nicht so schlimm,
das
dass man sich die Knie so anhat. Ne?
Also das heißt, die kurzen gehen genauso, die sind schon gefragt im Sommer. Also.
Ja, also man verkauft lange schon besser und grundsätzlich ist
schon
das Klettern ein ganz Jahresthema geworden.
Ja.
Früher war die Kletterhalle der Notnagel, dass man so ein bisschen was für den Winter macht.
Ja.
Aber durch die ganzen vielen Kletterhallen heutzutage ist das wirklich eine Ganzjahressportart.
Okay. Also das heißt, ihr seid gar nicht mehr so saisonabhängig, oder? Es ist durchgängig jetzt.
Und jetzt für den Sommer wollen wir natürlich schon kurze Hosen haben. Die hätte ich eigentlich auch schon ganz gern.
Oder macht er wieder nicht weiter? Ah, oder?
Nur beim Eisessen
geguckt. Ja, schon beim Eisessen geguckt, anstatt dass man kurze Hosen näht.
Als ich angerufen habe, hat er nämlich gerade Eis gegessen und keine Hose genäht.
Mir hat auch einer erzählt, du, ich habe einen Tom in der Eisdiele getroffen.
Ja, siehst du das? Drum. Aber Herr Sieber, Sie selber klettern nicht, gell?
Also das ist jetzt...
Muss ja nicht sein.
Das ist jetzt nicht meine Lieblingssportart, aber ich mache das schon ab und zu.
Also Sie wissen schon, wie es geht?
Ich weiß, wie es geht. Ich boulder, wenn dann. Das ist jetzt.
Erklär mal vielleicht mal kurz, das ist an einer Wand, aber nicht so hoch. Also das ist so, dass man noch mit runter.
Absprunghöhe.
Mit Absprunghöhe, danke, ja.
Das ist quasi, um die Technik zu üben, glaube ich eher.
Ja.
Und auch ein Krafttraining ein bisschen, weil das sind immer schwierige Stellen bei den Boulderhallen.
Das kommt vom Englischen, der Felsblock.
Genau.
Ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe? Das habe ich jetzt schön gesagt.
Das ist dann nicht so hoch.
Ja.
Und das mache ich ganz gern.
Ja.
Also ohne Seil halt.
Ja. Also. Naja, aber dann haben Sie auch ein wenig eine Ahnung. Aber wie gesagt, wär jetzt, weil er ja, der Josef, der Sepp, das ist natürlich ideale Kombination, dass er genau weiß, was ein Kletterer will.
Also ich war schon, bevor ich Kletterhosen genäht habe, war ich auch schon klettern.
Ah, okay.
Also da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Da war ich mit Freunden, die klettern auch.
Ja.
Und mit denen war ich dann mal dabei. Und
also von daher haben Sie ja ein bisschen gewusst.
Ja, genau.
Also. Haben Sie eigentlich, Herr Weber, mal irgendwann angedacht, bevor jetzt das alles so ins Laufen kam, bei der Berufswahl, ob Sie das beruflich, also professionell machen. Klettern gibt es ja auch, aber das gibt es ja nicht viele. Das ist wahrscheinlich eine schwierige Angelegenheit. Sie sind ja ein wirklich leidenschaftlicher Kletterer, oder?
Also mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um den Sport. Also in der Arbeit natürlich, ja. Aber wenn ich dann frei habe, dann gehe ich auch wieder zum Klettern. Meine ganzen Freunde klettern. Also es ist schon wirklich ein einnehmendes Thema bei mir im Leben, der Klettersport. Und,
haben Sie mal gedacht, das professionell zu machen?
Also ich wollte unbedingt irgendwie im weitesten Sinne mit dem Sport was machen, wo ich leben kann davon.
Okay.
Und man könnte natürlich jetzt Bergführer machen oder so,
ja.
Aber ich glaube, das wird mir auf Dauer nicht gefallen. Es ist sehr schön, wenn man klettern gehen darf, wenn man es dann aber machen muss.
Ja.
Ich glaube, das wäre nicht das Richtige für
also
mich
das heißt, es ist schon die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Bei der Heimat habe die Ehre um 11:50 mit meinem Gästen, dem Tommy Sieber, der ist Modeschneider und schneidert die Kraxelhosen für den Josef Weber, der die Alpinsportzentrale in Landsberg betreibt und dort selbige verkauft. Jetzt haben wir über die Hosen viel gesprochen, die Kraxelhose. Herr Weber, Sie sind ja ein begeisterter Kletterer, wie gesagt. Da gibt es jetzt einen ziemlichen Boom.
Ja.
Wir haben auch vorhin schon festgestellt, oder Sie haben es mir erzählt, das ganze Jahr über, was ja schön ist für euer Geschäft, weil man eben dann im Winter, abgesehen davon kann man ja, weil die Winter so unterschiedlich sind, auch relativ lang in Fels noch gehen, weil der Winter da ein bisschen kürzer ist oder oft verschoben. Und dann gibt es ja die Kletterhallen. Also können die Leute jetzt auch das ganze Jahr klettern. Sie selber als begeisterter Kletterer, was fasziniert Sie denn so? Was ist denn da so? Mein Sohn kommt mal mit grantig vom Klettern heim, dann sage ich, was bist denn so grantig? Du hast doch deinen Lieblingssport gemacht. Dann sagt er, aber ich habe die Tour nicht so hingekriegt, wie ich gemeint habe. Was ist so faszinierend?
Also mich fasziniert die Bewegungen. Also es sind immer andere Bewegungen.
Ja.
Es ist nicht wie beim Laufen oder so, wo ich nur eine Bewegung habe, sondern es ist sehr komplex von den Bewegungen. Man braucht eine sehr, sehr gute Technik, man braucht aber auch einen sehr, sehr guten Kopf, eine gute Psyche. Es ist eigentlich ein Konglomerat an
Fähigkeiten. Was brauche ich jetzt da für einen Kopf, damit ich mir die Tour anschaue, wie ich gehe oder wie ich die nächsten...
Also man muss zum Beispiel... Also gut ist, wenn man sich eine Tour schnell auswendig merken kann. Dass man den Fehler nicht doppelt macht. Also man kann sich eine Tour einstudieren, merken.
Ei.
Und wenn man da gut trainiert ist, also man trainiert da auch das Gedächtnis, dann probiert man es einmal aus, hat es dann abgespeichert und beim zweiten Mal klettert man die Tour genauso, wie man es dann ausprobiert hat beim ersten Versuch. Und dann braucht man zum Beispiel auch beim On-Site-Klettern, das heißt, wenn man die Tour auf Anhieb klettern will, einen guten Kopf, dass man dranbleibt, dass man einen guten Biss hat. Man braucht auch ein bisschen Mut, gerade im Alpingelände sind Touren nicht so optimal abgesichert, da muss man dann schon mal ein paar Meter über den Haken steigen.
Also Höhenangst wäre jetzt nicht förderlich?
Wäre nicht förderlich, aber man gewöhnt sich auch daran, das kann man alles auch üben und sich daran anpassen. Das wird zumindest würde es besser werden, wenn man sich darauf einlässt. Aber Höhenangst ist natürlich jetzt nicht vorteilhaft. Natürlich, ja.
Also Sie haben keine. Also die Faszination ist, diesen Weg sich, den günstigsten Klettersteig sich erarbeiten, wie am besten dann aufkommen,
den
oder?
Den Weg des geringsten Widerstands suchen. Ja. Und da ist der Kopf total, muss clever sein.
Ja.
Ja. Also der Clevere, der kommt oben an. Es gibt da keine Haltungsnoten, es geht nur darum, oben anzukommen, egal wie. Und du musst versuchen, für dich einen optimalen Weg dir auch zum Baldowern.
Ja.
Und dann brauchst du natürlich unheimliche körperliche Fitness.
Ja. Ja,
man muss immer dranbleiben. Das ist ein undankbarer Sportart. Wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht Ski fahre, fahre ich ein paar Mal runter. Das geht
dann
schon
wieder.
Wenn ich zwei Wochen nicht klettern, dann denke ich mir, ich habe den Sport noch nie betrieben.
Ist das echt so
also krass? Ja. Zwei Wochen jetzt vielleicht nicht, aber
relativ schnell.
Jetzt haben wir Nachwuchs gekriegt, jetzt klettere ich gerade ein bisschen wenig und da bin ich dann manchmal schon frustriert, wenn ich zum Klettern gehe. Der Kopf weiß noch, wie es funktioniert, aber der Körper kann es nicht mehr umsetzen.
Ist der dann nicht mehr so wendig oder was geht nicht mehr gescheit?
Es fehlt ja die Kraft einfach. Ja. Du hast nicht mehr den Dampf, die Bewegung so auszuüben. Mhm. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen zugenommen und denkst, boah, jetzt hänge ich dran wie die Katze am Presssack, wie so ein Zementsack.
Die Katze am Presssack.
Dann fühlt sich eben die Bewegung nicht mehr gut an. Und wenn du Strom hast, wenn Dampf hast und du kannst die Züge gut klettern, das fühlt sich so gut an. Das ist so, wenn du im Flow drin bist, wenn du die Tour geschmeidig, flüssig hochklettern kannst, die Bewegungen flutschen, gehen von der Hand, du hast Luft unterm Hintern, du hast eine schöne ausgesetzte Wand, eine super Landschaft außenrum, bist mit coolen Kumpels unterwegs. Schon geil.
Das ist die Faszination dann. Ja. Dieses wunderbare Körpergefühl, das Sie dann einstellen, wenn das einfach so flutscht, wie Sie sagen, oder? Und wichtig ist ja bei euch auch, weil klettern kann man ja nur mit anderen zusammen. Man braucht jemanden, der einen sichert. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Und man muss da schon groß Vertrauen zum anderen auch haben. Ja. Gell? Weil da kann ja unter Umständen mein Leben davon abhängen, ob der jetzt da aufpasst oder nicht.
Ja, du, es hat eine soziale Komponente. Also du musst immer mit jemandem gehen. Das heißt, du bist auch gezwungen, deine sozialen Kontakte zu pflegen.
Sonst kannst du nicht gehen,
genau. Und es macht natürlich auch nur richtig Spaß, wenn du mit einem guten Kumpel gehst. Gell? Wenn du mit einem gehst, der rechts wieder ist, dann bringt dir der ganze gute Face nichts. Und du willst ja dann mit dem vielleicht danach nur einkehren und ein bisschen Abrissklettern machen und ein Bierle trinken und ein bisschen einen netten Ratsch haben. Und das, der gesellschaftliche Aspekt ist da total wichtig, dass du mit netten Leuten unterwegs bist, abends am Lagerfeuer einen Spaß hast.
Ja. Ja. Da kann man bloß hoffen, dass es der Nachwuchs auch bald zu klettern anfängt. Da war es noch recht klein, 16 Monate, das dauert noch. Aber das ist dann schon, da muss man sich ein bisschen umstellen. Und das ein bisschen, weil jetzt haben sie im Geschäft noch so viel zu tun, da muss die Leidenschaft ein bisschen zurückstehen. Gell?
Das ist eine sehr zeitfüllende Freizeitbeschäftigung. Ja. Gott sei Dank ist meine Frau da auch begeistert dabei und wir können das zusammen machen. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück und der Junior begeistert sich auch mal dafür.
Oder die Oma passt öfter auf.
Ich habe jetzt nicht Lust, dass ich am Sonntag auf dem Fußballplatz stehen muss.
Verschreiben wir es nicht.
Wenn es dann so ist, nein, dann ist halt so. Dann ist, halt auch so. Ist ja schön, wenn er irgendeinen Sport macht. Das ist auch super.
Ja, genau. Ja. Weil Sie vorhin das Wort Après in den Wort genommen haben, also nach dem den Après-Sport, nach dem Klettern, das Après-Klettern. Sie haben vor, oder Sie, glaube ich, Herr Sieber, Sie wollen ein Après-Kletter Kleid für die Damen schaffen. Das finde ich interessant. Ein Après-Kletterkleid. Wie kommt es denn da drauf und wie soll das ausschauen?
Also die Idee kommt vom Josef. Das wird ein ganz sportives Kleid.
Ja, also es gibt schon genaue Ideen,
oder? Da gibt es schon genaue
Ideen. Haben wir einen Schnitt eigentlich auch schon fertig.
Wir haben schon einen Schnitt fertig, der müsste mal ausprobiert werden, wie der passt.
Braucht ihr eine Dame oder habt ihr eine Dame?
Nein, muss genäht werden erst. Ah. Und dann braucht man eine Dame.
Da bräuchte es jemanden, der das Kleidle näht.
Ja, da bräuchte jemanden, der das Kleidle näht.
Da haben wir wieder den Zeitfaktor, gell?
Ja. Aber wir sind auch offen. Also andere Schneidereien dürfen Sie gern melden auch bei uns.
Wenn jemand sagt praktisch...
ich habe Zeit, ich habe Lust, Kleidle zu nähen.
Dann habt ihr, hättet ihr was. Also wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Entschuldigung.
Also... Auf die Idee kommt es immer kommen, weil der Josef in seinem Laden ja auch schon Kleidchen von anderen Kletterherstellern verkauft und die recht gut verkauft.
Also normale Kleider einfach, ja?
Ja.
Aha, Edsattler. Also du hast gesagt, das nennt man halt dann Après.
Ja.
Aber im Prinzip sind es normale Kleidchen, aber die vielleicht auch ein bisschen was Besonderes dann haben werden.
Also wir Kletterer, wir ziehen natürlich auch gern Bekleidung von Kletterfirmen an. Wir identifizieren uns ja damit und zeigen auch gern, dass wir klettern. Die Surfer haben ja eigene Mode, wir Kletterer haben unsere eigene Mode.
Ja.
Und wir Kletterer, wir gehen schon verstaubt und dreckig einen Spritz trinken oder so, aber die Mädels, die gucken da schon, dass sie ein bisschen adretter ausschauen. Da zieht man halt vielleicht die vollgechockte Hose aus und schmeißt sie einfach ein netz Kleidle drüber, wenn man dann im Café hockt. Das schaut natürlich dann gleich adretter aus. Und so nach dem Motto, die Bergsteigerin muss gut ausschauen, der Bergsteiger darf ruhig ein bisschen stinken und dreckern sein.
Aber das heißt, dieses Après-Kletterkleid sollte dann vielleicht so geartet sein, dass man es auch gut mitnehmen kann. Also ein bisschen dem Knittern widerstehend und einfach einpackbar oder so. Man darf es aber auch anziehen, wenn man nicht klettert, ne?
Genau, ja.
Ah, das ist jetzt schon so eine Idee, gell?
Aber das hätten wir schon auch aus unserer Bio-Baumwolle ausprobiert.
Ja.
Also so recht knitterfrei wird das.
Das geht ja dann nicht, weil Baumwolle ist nun mal einfach so.
Das ist halt. Naja,
dann legt man es halt schön zusammen.
Ja, oder bügelt es halt noch.
Oder man zieht es ja auch so an. Aber das ist jetzt so die Idee, die so, wenn er mal Zeit hat und wenn er nicht mehr Eis essen geht und nicht mehr schlaft, dann gibt es bald das.
Ja, also diese Ideen, die drücken richtig. Gell? Man wird so viel gern umsetzen, aber es muss halt einfach genäht werden. Gell? Das ist, die Idee ist schnell geboren und es ist immer jammerschade, wenn man sich nicht austoben kann mit der Idee. Gell?
Und je mehr man macht, desto voller wird der Kopf mit Ideen. Die eine gibt das andere. Gell? Mhm. Also das ist jetzt immer so eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite läuft es gut, sind viele da, die das wollen. Auf der anderen Seite ist dann die Zeit nicht da und mehr Leute einzustellen, ist auch schwierig. Gell? Das ist auch so ein bisschen eine schwierige Geschichte.
Und wir müssen ja auch an neue Modelle arbeiten.
Ja,
das heißt dann auch wieder Muster. Für die kurzen Hosen wird es jetzt dann auch mal...
Und das neu auszuprobieren, das bindet unheimlich viel Zeit, weil man halt sehr eh nicht hinterherkommt, die Hosen herzustellen, haben wir gar keine Zeit, neue Sachen auszuprobieren. Am Anfang hat man viel Zeit zum Probieren. Und jetzt müssen wir eigentlich produzieren und haben keine Zeit mehr zum Probieren.
Ihr müsst halt kreisliche Sachen machen. Nein, aber da, damit da kein falscher Eindruck entsteht, also ihr habt natürlich Ware da, die kann man auch nach wie vor kaufen, aber ihr müsst halt schauen, dass ihr dran bleibt und jetzt schon die nächste Sommerware denkt, damit die Leute eure schönen Hosen kaufen können. Jetzt darf ich noch mal sagen, ganz zum Schluss, also man findet euch, entweder gibt man ein Alpinsportzentrale Landsberg oder man gibt Kraxel Kletterhose ein, wenn man Tommy Sieber eingibt, findet man auch was. Also man findet, es führt kein Weg vorbei.
Also genau, es führt kein Weg an der Kraxelhose vorbei.
Bei den Suchmaschinen, wenn man da Kraxel eingibt, dann sind wir meistens ganz in den ersten Seiten dabei.
Ja, ist natürlich auch super.
Ja, genau. Kraxel.eu funktioniert oder Kraxel.bayern, da kommt man direkt auf unsere Homepage.
Und wie gesagt, man kann sich auch ein bisschen wieder lernen, in Geduld zu üben. Es gibt eine Warteliste und dann wird man dann der Reihenfolge nach einer Krieg kommt man auch zu seiner Kletterhose. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viele Ideen, dass viele andere Menschen es auch gut finden, dass ihr einen Weg findet, dass das alles gut zusammenpasst. Herzlichen Dank.
Ja, gern.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke auch.